Mitte letzter Woche kam Waldemar auf mich zu und sagte, du Samuel, über was willst du denn diesen Sonntag predigen? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte keine Ahnung. Ja, und dann saß ich vergangenen Sonntag hier in der Predigt von Johannes Reimer und wir haben uns herausfordern lassen, den Auftrag Gottes als Beamte im Versöhnungsdienst Gottes durchzuführen, ja, oder wahrzunehmen und uns aufrichten zu lassen dafür. Und wirklich unmittelbar, ja, ich saß hier unmittelbar, wusste ich, worum es heute gehen sollte. Und ich möchte heute über die Identität in Christus sprechen. Und da muss man zunächst mal klären, was bedeutet denn eigentlich Identität? Ich habe mal gegoogelt und da steht, Identität ist die Gesamtheit der Eigentümlichkeit, die eine Person kennzeichnet, ja, dein Eigentum, das, was dich ausmacht, das, wer du bist und als Individuum von anderen unterscheidet. Ja, in kurzen Worten, wer bist du, was macht dich aus, beziehungsweise wer bist du nicht und was unterscheidet dich dadurch von anderen? Aber warum ist dieses Thema so wichtig, beziehungsweise warum ist es heute ganz besonders wichtig, dass wir da rangehen? Gott hat zu mir gesprochen, hat gesagt, Samuel, bevor ich etwas aufrichten kann, ist es wichtig, dass wir ein Bewusstsein dafür haben, von dem, was ich gerne aufrichten möchte. Denn Gott wird nicht irgendetwas aufrichten, sondern Gott wird nur das aufrichten, was er dazu bestimmt hat, aufgerichtet zu werden. Das sind Menschenleben. Ja, das sind Menschen wie du und ich, das sind Frauen, das sind Männer Gottes, die Identität, die DNA Gottes in sich tragen. Und damit verbunden ist auch eine große Frage, die uns heute begleiten wird. Was ist denn diese Identität in Christus? Ja, oder beziehungsweise leben wir diese DNA Gottes als Frauen und Männer? Und ich möchte vorweg schon mal eins ganz deutlich betonen. Deine DNA, deine Identität ist nicht von dem abhängig, was du leisten oder produzieren kannst. Ja, ein Kind, das geboren wird, das ähnelt automatisch seiner Mutter, seinem Vater oder eben einer Mischung von beiden oder Vorfahren, die zu dieser DNA, zu dieser Identität beigetragen haben. Aber das Kind konnte rein gar nichts dafür tun, ja, dass es diese Zugehörigkeit zu seinen Eltern hat. Ja, und genauso ist es auch mit uns. Du und ich, wir sind durch das Geschenk von Jesus Christus, Waldemar hat das vorhin schon angesprochen, wir sind durch das Geschenk von Christus zu Kindern des allmächtigen Gottes geworden. Und die Bibel beschreibt das als eine neue Schöpfung. Wir haben vergangene Woche aus 2. Korinther 5 ein paar Verse gelesen davon. Daraus möchte ich auch ab Vers 14 vier Verse lesen. Da steht, bei allem, was uns antreibt, bei allem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Christus. Wir sind nämlich überzeugt, wenn einer für alle gestorben ist, dann sind alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und zu neuem Leben erweckt worden ist. Daher beurteilen wir jetzt niemanden mehr nach rein menschlichen Maßstäben. Früher haben wir sogar Christus so beurteilt. Heute tun wir das nicht mehr. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Und wir sehen hier drei Dinge, die besonders wichtig sind. Ja, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Und eine neue Schöpfung trägt eine neue Identität in sich. Und diese neue Schöpfung wird angetrieben durch die Liebe Jesu Christi. Ja, wir haben es gelesen. Und in 1. Johannes 4 steht, wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Diese Liebe Gottes in unser Leben hinein, das, was Gott in unserem Leben hineingebracht hat, diese Liebe ist der Antrieb für unser Leben. Und letztendlich, was für ein Leben zu leben? Ein Leben nicht für sich selbst, so haben wir es hier auch gelesen, sondern für den zu leben, der uns gerettet hat. Das sind Eigenschaften einer neuen Kreatur, einer neuen Schöpfung. Und ihr Lieben, ich möchte eine Wahrheit Gottes heute für uns mitgeben, vorweg. Ja, die Wahrheit ist, um eine Identität in Christus leben zu können, ja, das ist keine Option, sondern es ist ein Muss sozusagen. Um eine Identität in Christus leben zu können, musst du dich mit Christus identifizieren. Und das ist ganz logisch, ja? Du kannst nicht eine Identität leben in jemanden, mit dem du dich nicht identifizierst. Das ist doch ganz klar, ja? Und ich möchte gerne drei Merkmale einbringen, die eine Identifizierung mit Christus kenntlich machen in unserem Leben als Kinder Gottes. Und vor allem, der erste Punkt ist ganz besonders wichtig, denn der zweite und dritte Punkt sind Dinge, die münden nur darin oder beziehungsweise bauen auf diesem ersten Punkt auf. Und der erste Punkt, den ich bringen möchte, ist Beziehung. Ja, das erste Merkmal, was deine Identität in Christus ausmacht, ist, dass du eine Beziehung zu Gott lebst, dass du Gott besser kennenlernst. Und ich habe über die letzten Jahre immer wieder mit Menschen zu tun gehabt, Menschen begleitet, die eine Sache ganz besonders gemeinsam hatten, und das waren Fragen in ihrem Leben. Ja, und einer dieser Fragen oder viele dieser Fragen waren: Ich weiß nicht, wie ich meine Beziehung zu Gott leben kann. Ich spüre und höre Gott nicht. Ja, ich weiß nicht, ob Gott existiert. Ich habe ihn bisher wenig bis gar nicht gespürt oder erfahren. Und damit verbunden ganz viele Fragen, die den Sinn des Lebens betreffen. Was macht mein Leben eigentlich für einen Sinn? Und die aktuelle Generation, glaube ich, da bin ich fest überzeugt, hat es schwieriger als die Generation davor. Denn die Art zu kommunizieren heutzutage ist entweder gar nicht gegeben oder ganz anders gegeben. Ja, da haben alte Generationen einen gewissen Vorteil, aber uns alle betrifft, dass wir in unserem Alltag, in vielen Dingen, unsere Zeit regelrecht überlagert ist von Dingen. Und um Gott kennenzulernen, ist es wichtig, und wir brauchen Zeit, die wir Gott widmen können. Und ich glaube, das ist der Punkt wirklich Nummer eins, an dem die meisten Beziehungen zu Gott scheitern, die Zeit. Menschen, die ihre Zeit für Gott nicht priorisieren möchten. Wie kann ich Gott erleben? Das sind Fragen, die da ganz natürlicherweise entstehen. Warum redet Gott nicht zu mir? Und auf Rückfragen, wie sie ihre Zeit denn Gott widmen, bekomme ich häufig die Standardantwort, ja, keine. Ich investiere keine Zeit. Beziehungsweise ich bete vor dem Essen. Oder ich bete, bevor ich schlafen gehe. Ja. Und so können wir keine Beziehungen leben. Überlegt doch mal, guckt doch mal in eure Beziehungen rein. Guckt doch mal in eure Familien rein. Guckt doch mal in eure Ehen rein. Ja. Wie können wir eine Ehe, wie können wir eine Vater-Kindschaft leben, wie können wir gesunde Beziehungen leben in unseren Familien, ohne dass Kommunikation, ohne dass ein Austausch stattfindet. Und ich möchte ein klares Statement von dem abgeben, was Gott mir aufs Herz gelegt hat. Und nicht, weil ich, der große Samuel, hier vorne stehe, das bin ich, weiß Gott nicht. Ja, aber ich habe Dinge in meinem Leben erfahren und Gott hat mir das 100.000-fach bestätigt und hat es mir erlebbar gemacht. Ich glaube felsenfest daran, du kannst und wirst Gott jeden Tag deines Lebens erleben können. Du wirst ihn jeden Tag deines Lebens erfahren können, wenn wir ihm die Zeit, Priorität und die Liebe einräumen, die ich glaube, Gott verdient. Es ist eine Prioritätenfrage. Und diese Beziehung zu Gott beschreibt die Bibel häufig wie eine Ehe. Ja? Und ich möchte mal die Männer unter uns fragen. Wo seid ihr Männer? Ja, da seid ihr, ne? Ich sehe ein paar hier, die verheiratet sind. Wie wäre das, wenn du zu deiner Frau gehst und sagst, hör mal, Schatz, das ist ja nett mit dir, aber ich möchte mit dir ab sofort nur noch zweimal in der Woche reden. Ich möchte mit dir nur noch zweimal die Woche austauschen. Wie wäre das? Ja, ein paar schmunzeln hier schon, wahrscheinlich ganz katastrophal. Ne? Wie wäre das, wenn ihr sagen würdet, Schatz, so alle 2-3 Wochen mal ein Essen von dir ist okay. Darüber hinaus gehe ich Fast Food. Ja, McDonald's ist hier nebenan. Schwierig, ganz schwieriges Thema. So funktionieren Beziehungen nicht. Und so funktioniert auch die Beziehung zu Gott nicht. Und ich muss mir ehrlich zugestehen, wenn ich tief in mich reinkrame und drüber nachdenke, was meine Beziehung zu Gott in den letzten Jahren ausgemacht hat, dann muss ich mir zugestehen, dass meine Beziehung zu Gott oft da eingeschlafen ist, oft da müde geworden ist, ich den Fokus verloren habe, aufgrund dessen, dass ich diese Beziehung zu Gott nicht gepflegt habe, dass ich mir nicht die Zeit genommen habe und mir sogar Götzen errichtet habe in meinem Leben, die mehr Aufmerksamkeit bekommen haben als Gott selbst. Ja? Und eines dieser Götzen waren zum Beispiel auch meine Familie. Eines dieser Götzen sind vielleicht materielle Dinge, ja, andere Dinge, die wir priorisieren. Ja, sogar der Dienst am Herrn kann ein Götze sein oder die Gemeinde selbst. Beziehung bedeutet Investition. Beziehung bedeutet Zeit widmen. Und ich glaube, Gott wünscht sich und wünschte sich, dass wir so ein Statement für unser Leben Gott gegenüber geben könnten. Genauso wie es Petrus einst getan hat, als er sagte, Herr, wohin sonst sollten wir gehen, als nur zu dir? Du hast Worte des lebendigen Lebens, des ewigen Lebens. Leute, und das ist nicht etwas, was uns Mühe machen sollte. Das ist nicht etwas, was uns überfordern sollte. Das ist nicht etwas, worin wir eine große Überwindung darin haben sollten, um es geschehen zu lassen, sondern es ist etwas, was natürlich geschehen sollte aus dem Antrieb der Liebe zu Gott, die wir zuerst gespürt haben, die wir zuerst bekommen haben. Gott hat uns zuerst geliebt und das befähigt uns. Das gibt uns den Antrieb, Gott auch zu lieben und darauf zu antworten. Und denkt an eure Beziehungen, wie gesagt, zu euren Frauen, zu euren Kindern, zu euren Ehemännern. Das ist manchmal ein bisschen mühsam. Aber es ist doch nicht die ganze Zeit mühsam. Und es wäre ja schlimm, wenn es die meiste Zeit mühsam ist. Das wünscht sich Gott nicht. Gott möchte, dass wir uns von ihm beschenken lassen in seiner Gegenwart. Das ist eine Art, wie man Beziehungen heutzutage leben kann. Es gibt eine andere Art, Gottes Beziehung zu leben. Und ich nenne es mal Gott als Cola-Segensautomat-Beziehung. Habt ihr das schon mal gehört? Ja, du wirfst da eine Münze Gebet rein und dann kommt ein Cola-Segen raus. Kennt ihr dieses Bild? Und viele Menschen leben ihr Leben zu Gott als eine Art Mittel zum Zweck. Ich tue etwas, ja, das ist übrigens Leistungsdenken, ich tue etwas, damit ich etwas erhalte, damit etwas rauskommt. Und sie bevorzugen die Gaben statt den Geber. Und ich glaube, dass es nicht verkehrt ist, ambitioniert zu sein, zu sagen, Herr, ich möchte für dich unterwegs sein. Herr, schenk mir bitte so viele Gaben wie möglich. Ich möchte gerne heilen können. Ich möchte gerne prophetische Worte reden können, ja, in Menschenleben hineinsprechen können. Ich möchte gerne hier auf einer Kanzel stehen können und predigen können, deine Worte mitzugeben. Ich möchte mich gerne gebrauchen lassen als Männer und Frauen Gottes. Ja, und da gibt es zum Beispiel die Prophetie, ja, als eine der Königsgaben. Ja, aber warum ist diese Prophetie, wird gewertet als einer der höchsten Gaben? Weil es eine Gabe ist, die dort zu Trage kommt, wo du ganz nah an Gottes Herzen bist und zugerüstet wirst. Gottes Worte in deine Ohren, in deinen Verstand, damit du es weitergibst als Sprachrohr an Menschen, die es hören müssen. Manchmal einzelne Menschen, manchmal Personengruppen, manchmal ganze Gemeinden oder auch ein ganzes Volk. Und so eine Gabe zu haben, sich danach zu trachten, Gott darum zu bitten, ist gut. Ja, das ist gut. Aber viele wollen die Intimität zu Gott nicht leben oder nicht so leben, wie sie notwendig wäre. Es gibt im Deutschen einen Spruch, Zeit ist Geld. Und die Bedeutung dahinter ist, Zeit ist kostbar. Und ich glaube, dass wir zeigen, welchen Wert eine Person in unserem Leben hat, durch die Zeit, die wir mit dieser Person verbringen. Wie viel Zeit verbringen wir mit Gott? Wie viel Zeit verbringe ich mit Gott? Wie viel Zeit verbringst du ganz persönlich mit Gott? Und ich packe mich an meine eigene Nase. Ja? Aber Gott gibt dir heute ein Versprechen für die, die glauben, dass das schwierig ist. Und manchmal ist es das auch. Aber Jeremia 29, da gibt Gott höchstpersönlich einen Zuspruch mit. Wenn du mich suchst, Vers 13, wirst du mich finden. Ja, wenn du von ganzem Herzen nach mir fragst, dann will ich mich von dir finden lassen. Das verspreche ich der Herr. Suche mich von ganzem Herzen und ich werde dir Dinge zeigen, die kein Auge jemals gesehen hat. Das zweite Merkmal, das eine Identität in Christus deutlich macht, ist dein Vertrauen. Ja? Gott glauben. Und ich möchte eins ganz besonders sagen, hier geht es nicht darum, dass du eine Annahme darüber hast, ja, Gott existiert irgendwie oder Gott ist wahrscheinlich da oder wie auch immer, sondern dieses Glauben meint ein Vertrauen. Das griechische Wort für Glauben meint Vertrauen. Das meint auch wieder eine Beziehung. Es ist etwas, was erwächst in einer Beziehung zu Gott. Deswegen sage ich, es mündet darin oder es baut darauf aus. Auf dieser Glaube ist eine Überzeugung, die ein Nachfolger Jesu dazu führt, in allem zu vertrauen, was uns Gott anbefehlt, als seine Kinder. Ja, und das sind Dinge, an die wir uns klammern im Vertrauen, die Versprechen Gottes, ja, die er uns mitgibt, an die klammern wir uns immer ganz besonders. Ja, Gott hat mir versprochen und Herr, löse es ein und so weiter. Aber es sind auch die Weisungen, die Gott uns mitgibt, seine Gebote, Dinge, die Gott für unser Leben als wichtig und gut erachtet, damit wir darin leben. Ja, wir dürfen vertrauen, dass Gott nur das Beste für uns möchte. Dafür brauchen wir einen kindlichen Glauben. Und Jesus selbst sagte, wer nicht so wird wie die Kinder, der kann das Reich Gottes nicht sehen. Wir müssen Kinder Gottes werden. Wir dürfen Kinder Gottes werden, die sich nach Gott ausrichten und sagen, Herr, ich vertraue dir. Herr, ich glaube dir. Der dritte Punkt, den ich lesen möchte oder mitgeben möchte, ist Gehorsam. Und das steht in Hosea 6,6. Treue bzw. Liebe will ich von euch und nicht, dass ihr mir Tiere schlachtet. Ihr sollt mir keine Opfer bringen, sondern erkennen, wer ich bin und was mir gefällt. Gott hat ein großes Anliegen dafür, dass wir aus dem Antrieb der Liebe ein gehorsames Leben leben. Warum? Weil wir Gott vertrauen. Das baut darauf auf. Und Jesus selbst hat es gesagt, wer mich liebt, der hält meine Weisungen. Wer mich liebt, der hält, was ich euch mitgebe. Warum? Weil ein liebender Vater seinen Kindern nur das Beste mit sich gibt, nur das Beste mitgibt, ja? Ein liebender Vater wird sein Kind nicht ins Verderben führen, sondern er wird es bewahren, er wird es führen, er wird es aufrichten für die Dinge, die wichtig sind. Und auch das wächst aus einer Gottesbeziehung. Auch das entsteht, ja, diesen Willen zum Gehorsam aus Vertrauen, aus einem Lieben heraus, auch das erwächst in einer persönlichen Gottesbeziehung. Es gibt ein Gleichnis von Jesus, diesen Punkt des Gehorsams anhand von zwei Dingen festmacht. Ja, das eine ist ein Mann, der sein Haus baut auf Sand, und das andere ist ein Mann, der sein Lebenshaus baut auf dem Felsen. Und er sagt, das Hören des Wortes Gottes, ja, das Hören des Wortes Gottes ist wie der Akt, dein Haus zu bauen. Ja, du baust dein Haus. Aber das Gehorchen dieser Worte Gottes ist letztendlich das Fundament, auf dem du dein Haus gebaut hast. Wenn du ein gehorsames Leben Gott gegenüber lebst, dann wirst du erleben, dass in Höhen, in Tiefen, in Stürmen dein Lebenshaus, dein Lebensgebäude bestehen bleibt. Ich möchte am Ende noch kurz zusammenfassen. Unsere Identität in Christus ist davon abhängig, dass wir Gott, mit dem wir uns identifizieren, jeden Tag mehr und mehr kennenlernen. Und dieses Kennenlernen, das führt dahin, dass wir vertrauen in dem Wissen, dass Gott nur das Beste für seine Kinder möchte. Und dieses Vertrauen wird uns dazu führen, Gehorsamschritte zu tun, die Gott alle Ehre geben, weil wir nicht mehr für uns selbst leben, sondern für den, der uns gerettet hat. Ihr Lieben, die letzten 1,5 Jahre, wenn ich mich so zurückerinnere an den Dienst, an die Verantwortung, die Aufgaben, die Gott mir ganz persönlich im Dienst Gottes aufgetragen hat, und ich weiß, dass Gott mir einen Hirtendienst gegeben hat, da haben wir so häufig als Familie mit Menschen zu tun gehabt, die durch schwierige Momente hindurchgegangen sind, die ganz viel Schlimmes erlebt haben. Und glaub mir, das war auch für uns in ganz vielen Punkten absolute Horrorzeiten. Wir haben Menschen erlebt, die sich aufgrund von unterschiedlichen Gründen von Gott komplett losgesagt haben. Ja, die gesagt haben, ich möchte mit Gott nichts mehr zu tun haben. Wir haben Menschen erlebt, die tagtäglich eine Doppelmoral gelebt haben. Wir haben junge Menschen erlebt, wir haben Jugendliche erlebt, die ihre Leben, ihre Körper einfach skrupellos, ja, ins sexuelle Unmoral einfach hineingegeben haben und sagten, dass sie damit klarkommen, ein Leben zu leben in dieser Art und Weise. Wir haben erlebt, wie Ehepartner sich in Familien zerstört haben aufgrund von Respektlosigkeit, aufgrund von Gewalt in den Familien. Wir haben sogar erlebt, wie Ehen zu Bruch gegangen sind durch Betrug, ja, durch dem, dass Menschen ihre Ehepartner betrogen haben. Wir haben absurde Ehescheidungen erlebt. Wir haben, wie gesagt, zerstörte Familien erlebt, Kinder und letztendlich auch Menschen, die keinen Sinn mehr in ihrem Leben gesehen haben und eine Entscheidung dafür treffen wollten, ihr Leben zu beenden. Und Leute, das sind nicht einfach Dinge, die irgendwo da draußen in der weiten Welt geschehen, ja, in der doch ach so schlechten und sündigen Welt. Nein, das sind Dinge, die passieren tagtäglich in der Familie Gottes. Das sind Dinge, die sind in unserer eigenen Familie passiert, in meiner ganz persönlichen Familie. Und das tut mir weh. Das tut mir weh zu sehen und dann in diesen Gesprächen zu merken, dass Gott ganz weit in den Hintergrund geraten ist. Ich möchte gern einen Vers aus Johannes 17,3 noch lesen, wo steht: Und das ewige Leben besteht darin, dich zu erkennen, den einzig wahren Gott und den, den du gesandt hast, Jesus Christus. Unser ewiges Leben und damit auch unsere Identität startet darin, Gott besser kennenzulernen. Eins zu sein mit Gott, der dir deine Identität verschafft. Ich möchte dich einladen heute Morgen. Ich möchte dir mitgeben, dass wenn du den Eindruck hast, ein Leben zu leben, das unversöhnt mit Gott ist, dass du darüber dir klar wirst, was für Dinge stören zwischen dir und Gott, und dass du in die Gegenwart Gottes kommst, diese Dinge ausbreitest und sagst: Herr, hier bin ich, stelle mich wieder her, baue mich auf, stelle mich auf. Leute, wir leben aktuell in einer Quarantänezeit. Ich weiß nicht, wie wir diese Zeit erlebt haben. Jeder ganz, ganz persönlich für sich. Ja. Aber wisst ihr, wo dieser Begriff Quarantäne herkommt? Der Begriff Quarantäne kommt aus der Bibel. Und dieser Begriff Quarantäne meint eine Zeit, die Gott etabliert hat, der Umkehr und Reinigung. Manchmal waren das 40 Tage, deswegen Quaranta, also 40, ja. Manchmal waren das sogar 40 Jahre. Und wir haben Menschen in der Bibel erlebt, die durch 40 Tage gegangen sind, der Erneuerung, Wiederherstellung, ganze Völker. Wir haben ein Volk erlebt, das 40 Jahre lang in der Wüste ausharren musste, bis eine neue Generation herangetreten ist. Und bei all dem, was diese Quarantänezeit an Schlechten mit sich gebracht hat, und das war vieles. Wir hatten Einschränkungen, wir hatten Krankheit, wir hatten sogar Todesfälle. Aber ich glaube dennoch, dass es eine Zeit Gottes ist, der Erneuerung und Wiederherstellung. Eine Zeit, in der Gott uns herausfordert, sein Angesicht zu suchen. Und ich weiß nicht, wer von uns das gemacht hat. Wer von uns vielleicht die viele Zeit, die wir gehabt haben, dafür genutzt hat. Aber ich möchte uns motivieren, das zu tun. Lasst uns aus dieser Zeit nicht so herausgehen, wie wir hineingekommen sind. Amen.